Olli, du bist so schweigsam. Träumst du von mehr Downloads in unserem Podcast?
Ja, Dida, ich gebe es zu. Ich will mehr Downloads. Und wir werden dieses Ziel erreichen. Niemand wird uns daran hindern.
Aber es wird uns auch niemand dabei helfen. Es sei denn, Dennis.
Dennis! Oh, ich hasse ihn. Ich wünschte, wir könnten auf den Herrn von Reds verzichten.
Aber das können wir nicht.
Nein, nein, wir können es nicht. Wir werden uns seiner bedienen. Aber dann werde ich ihn betrügen. Dida, schalte den großen Bildtransmitter ein, schnell.
Ja, jetzt einschalten.
Dennis, melde dich. So melde dich doch, du Narr.
Freunde von den Masters of the Universe. Ich bin wieder hier im Machtschädel. Mein Name ist der Dennis. Ich freue mich, dass ich nochmal kommen durfte. 2 Wochen auf Bewährung gekriegt, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber ich freue mich. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Und ich bin natürlich nicht alleine, denn die beiden Hosts, die sind auch wieder dabei. Hallo ihr beiden, Olli und Dida. Wie geht's euch?
Hallo Dennis. Hallo Herz allerliebstes Masters Universum. Hallo Dida.
Ja, hallo in die Runde. Wunderbar, wieder hier zu sein bei unserem Podcast und wieder mit einem Gast.
Ja, feine Sache. Ich habe mir da jetzt den Nico seine Catchphrase geklaut. Der Nico ist ja heute nicht dabei. Der, habe ich gehört, Dennis, der ist auf der Suche nach dem Grissi. Ist das richtig? Haben die Spatzen da richtig von den Dächern gepfiffen?
Genau, also der rote Teppich wurde ja ausgerollt beim letzten Mal, aber da hat der Chrissy hat wohl da irgendwas falsch gemacht. Nico hat riesen Theater mit seinem Hausmeister gekriegt, weil der Chrissy den wohl im Treppenhaus zu Nikos Wohnungstür festgeklebt hat, damit er nicht verrutscht. Jetzt hat der Nico da ordentlich Stress. Ich glaube, er ist auf halbem Weg dann dem Chrissy hinterher. Ja. Ist, glaube ich, gerade in Ennepetal so die Höhe. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, das klärt sich noch auf.
Uiuiui, das klingt ja wirklich bitter. Na, da werden wir dranbleiben. Da müssen wir dich auf jeden Fall...
Ich hoffe, der Chrissy ist gut versichert.
So ein Samtteppich, den klebt mir ja nicht an.
Nein, da werden wir ihm natürlich was abziehen von seinen Einnahmen, die wir bei www.derpodcast auf die rechte und die linke Hand des Teufels... Nein, des Podcasts mittlerweile haben, wo wir ja auch Millionen fast schon an Unterstützern haben. Da werden wir immer ein bisschen was abziehen. Und ja, sorry natürlich, Nico, war nicht so gemeint. Wir haben dich sehr, sehr gerne bei uns im Podcast. Wir haben uns da ein bisschen reingesteigert, vielleicht am Anfang in der Anfangsszene mit dem Dialog. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, keine Frage.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch, ihr habt schon das Plöppen gehört. Ich bin durch einen glücklichen Zufall bin ich tatsächlich nochmal an eine Flasche Stiegelhell gekommen. Ich musste noch nicht mal das Haus verlassen. Mein guter Freund Marco, auch ein Biersommelier, seine Frau war schwanger, hat jetzt aber das Kind gekriegt und hätte sie das Kind aber ein paar Tage später gekriegt, hätte ich für ihn eine Online-Verkostung machen müssen, weil er den Termin schon zugesagt hat. Und da hat er mich vorab mit den Bieren, die es an diesem Abend zu verkosten gab, ausgestattet. Und da war auch ein Stiegelhell dabei. Und da das Kind frühzeitig kam, musste ich diese Verkostung nicht machen und kann jetzt hier zusammen mit euch wieder ein leckeres Salzburger Stiegelhell trinken. Höllisch bierig, wie es die Flasche verspricht. Und ich glaube auch die Ausgabe heute, der feurige Eisvogel, ich glaube, das wird auch höllisch bierig.
Das glaube ich auch. Ja, da werde ich dich begleiten, auch mit einem Salzburger Bier. Ich habe ein Augustiner aus dem Kloster Mülln in Salzburg. Und ja, lieber Dennis, ich habe mir jetzt euren Wrestling-Podcast Reds, habe ich mir die letzte Folge angehört, den feurigen Hugo, hat mir wirklich super gut gefallen. Und ich musste jetzt wirklich sagen, ich bin jetzt richtig heiß auf die Mania 21. Ich glaube, die werde ich mir wirklich mit dem Olli gemeinsam anschauen. Und ja, na, aber war cool. Und ich muss sagen, wirklich fantastisch, wie er beim Podcasten da die Energie hochhält. Jede Woche haut ihr da so ein Ding raus. Und ich habe mich gefragt, wie schafft ihr das? Wie hält ihr die Energie hoch? Und ich glaube fast, das hat mit dem Bier zu tun. Also ich werde das jetzt auch mal ausprobieren. Olli, auch ein Plopp ins Mikro und jetzt schauen wir mal, wie es heute klappt. Prost.
Ja, Prost. Ich habe mir heute ein Zipfer-Urtyp aufgemacht. Kein Salzburger Bier, aber ein gutes Pils aus Österreich, was ja nicht unbedingt sehr Usus ist bei uns hier. Ja. Dennis, was für eine WrestleMania steht denn in Wirklichkeit an? Der Dieter redet da von 21. Bin ich in der Vergangenheit irgendwie festgeklebt oder wie schaut's aus?
WrestleMania 37, lass mich nicht lügen, nächste Woche, Samstag und Sonntag, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag, live aus Tampa Bay. Ich war ja tatsächlich bei den WrestleManias zwischen WrestleMania 20 und WrestleMania 35, jedes Jahr vor Ort, also zwischen 2004 und, also war WrestleMania 20 und eben der Vor-Corona-Zeit, letztes Jahr durften gar keine Zuschauer dabei sein, Corona-bedingt. Und dieses Jahr darf man ja nicht einreisen in die USA. Das heißt, meine Serie wurde da leider unterbrochen. Das heißt, ich werde es mir dann hier zu Hause im Fernsehen anschauen. Ist natürlich nicht das Gleiche, aber ich hoffe, dass man dann nächstes Jahr wieder reisen kann spätestens. Und dann werde ich natürlich mein Bestes tun, da auch wieder vor Ort dabei zu sein. Ist natürlich jetzt mittlerweile eine schöne Tradition geworden, auf jeden Fall.
Das ist ja eine Streak, da kann der Undertaker nur davon träumen.
Ja,
das ist unglaublich.
Ja.
Du Olli, aber jetzt bin ich da auf das reingefallen, was du mir geschickt hast, weil du hast mir so eine schöne drei so Plakate geschickt mit WrestleMania 2021, 2022, 2023. Jetzt habe ich natürlich gedacht, das ist so wie bei der Fußball-WM.
Okay,
es ist also die 37. WrestleMania. Wird also hochgezählt wie beim Super Bowl. So ja, daher meine Verwirrung.
Das macht überhaupt nichts, Dieter. Wir beide sind ja letztendlich eigentlich schon bei WrestleMania, ja, sag ich mal, spätestens 17, 18, 19 ausgestiegen. Mhm. Ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr eingestiegen. Das erzähle ich aber an einer anderen Stelle etwas genauer. Vor allem ist es natürlich auch eine ganz andere Sache als damals. Also hat sich schon einiges verändert und getan, muss ich sagen.
Glaube ich gern. Aber du, kommen wir zurück zu den Masters, oder? Die Leute hören uns ja zu, weil wir die Masters-Europa-Hörspiele Folge für Folge auseinandernehmen und wieder zusammensetzen und darüber reden und sie analysieren. Und das machen wir auch heute, oder?
So ist es. Und die erste Frage an euch wäre gleich, der feurige Eisvogel, ein Paradoxon, oder? Irgendwie feurig Eis, passt das?
Hört sich auf jeden Fall gut an, ne? Und das war damals auch eine Kassette. Ich habe ja beim letzten Mal schon, also wer noch so ein bisschen die Hintergrundstories haben möchte oder so, der hört am besten noch mal in die vorletzte Folge rein. In Folge 12, da haben Nico und ich die Chance genutzt, so ein bisschen über den Background auch zu erzählen, wie wir zu den Masters of the Universe gekommen sind, was wir alles an Figuren hatten und sowas. Also das heute noch mal aufzurollen, das wäre ja Quatsch, wäre ja doppelt. Also wer die Folge 12 vielleicht noch nicht gehört hat, wo Nico und ich das erste Mal zu Gast waren, der hört da auf jeden Fall noch mal rein. Und Folge 14, den feurigen Eisvogel, den hatte ich auch auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, ich weiß noch, dass das Cover muss mir gut gefallen haben und auch der Name, der muss mich auch angesprochen haben. Und dann kann man ja nur sagen, da hat hier unser Freund HGF, hat er alles richtig gemacht, ne?
So ist das,
ja. Ja, glaube ich auch. Also der feurige Eisvogel, das ist in einer magischen Welt, wie es Eternia ist, natürlich voll okay. Was mich immer damals schon ein bisschen gewundert hat, also er sieht auf dem Cover jetzt gar nicht so feurig aus. Wenn wir gleich mal ins Cover einsteigen, da stehen ja He-Man und Teela an Deck der Yacht, mit dem der König von Eternis zur See fährt, und der Eisvogel greift an. Und der ist eigentlich, schaut, sag ich mal, relativ normal aus. Hat ein bisschen so einen orangen Schnabel, ein rotes einen roten Schopf, aber keine glühenden Augen, kein Feuerspein. Also da dachte ich mir, okay, wenn das der feurige Eisvogel ist, dann muss da ein bisschen mehr Feuer dahinter.
Ja, und er ist auch etwas klein. Also in meiner Fantasie ist er doch etwas größer geraten, muss ich gestehen. Und auf dem Cover ja, haben sie nicht mehr so viel Platz gehabt scheinbar für einen richtig großen Eisvogel.
Den Gesichtsausdruck von Thieler finde ich auch wieder besonders gelungen.
Das ist stimmt. Sonst habe ich persönlich da zum Cover jetzt nicht mehr so viele Hintergrundinfos herausgefunden, woher es genau stammt. Hast du, Dieter, da was Genaueres noch?
Ich habe zum Cover jetzt keine Hintergrundinfos, aber ist ein schönes, wie ein gemaltes Bild, oder? So ganz schön detailliert dargestellt, das Schiff. Und ja, He-Man, sehr verbissener Gesichtsausdruck, und Thieler auch schon auf dem Cover, wie dann auch in der Folge, wie wir gleich hören werden, doch irgendwie wieder ein bisschen sehr schwach dargestellt und sehr irgendwie hilflos, oder? Sieht sie da rein?
Genau. Hintergrundinfos haben wir allerdings prinzipiell zur Folge. Und zwar diese Folge, die basiert auf Skeletors Eisblockade aus der Ladybird-Reihe, aus den Comics. Und da gibt es eine Geschichte, die so ähnlich ist und die H.G. Francis als Vorlage dieses Mal genommen hat und ein wenig adaptiert hat. Da fehlen natürlich schon einige von denen, die hier vorkommen. Deswegen haben sie dann vielleicht auch teilweise ein wenig kurze oder nicht so in den Plot hineinpassende Rollen, weil Francis natürlich hier auch wieder die aktuelle Wave ein wenig unterbringen wollte, was wir ja auch schon bei Skeletors Sieg, dass der Dieter und ich in der letzten Episode besprochen haben, ja schon bemerkt haben, dass hier schon relativ viel Werbung auch passiert, gell?
Ja, klar, ist diesmal ein ganz anderes Setting, also spielt jetzt nicht im gewohnten Eternia sozusagen irgendwo im Wine Jungle oder in den Mystic Mountains oder in der Ebene der Ewigkeit, sondern eben diesmal wirklich auf einem Schiff mitten auf dem Meer, und da müssen sich unsere Helden gegen die Angriffe der Bösen, es sind ja diesmal zwei, nicht nur Skeletor, sondern auch Merman spielt eine ganz gewichtige Rolle, da müssen sie sich behaupten. Und ja, ist mal ein bisschen anderer Plot, ich denke, das merkt man auch, dass die Folge doch ein bisschen heraussticht und anders abläuft als wie die anderen. Aber macht's jetzt mal per se nicht uninteressant dadurch.
Ganz genau. Wir schauen uns mal die Rollenbesetzung an. Battle Cat kommt auch wieder vor, Dieter. Ich weiß nicht genau, es sind natürlich einige neue Figuren. Vielleicht verschieben wir den Battle Cat noch um eine oder zwei Folgen. Ist das in Ordnung für dich?
Ja, machen wir mal. Verschieben wir vielleicht um drei Folgen, glaube ich, verschieben wir. Es gibt eine ganz großartige Folge, wo Battle Cat wirklich aufblüht. Ich glaube, da macht man dann. Mhm.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns mit ihm genauer auseinanderzusetzen.
Genau.
Der Eisvogel, den habe ich jetzt hier im Handout gar nicht beschrieben, aber da habe ich eine nette Geschichte jetzt dazu, und zwar Dennis und Dieter. Eine kleine Geschichte. Mir ist heute nämlich Folgendes passiert. Ich war auf dem Balkon, ein wunderschöner Frühlingstag heute gewesen, bei mir im Burgenland in Österreich. Und ich war auf dem Balkon, auf einmal höre ich genau diesen Schrei vom Eisvogel. Ihr glaubt es mir nicht. Ja? Es ist unglaublich. Ich denke mir, ich ziehe den Kopf ein, schaue in den Himmel, denke mir, was ist da los?
Sofort Jalousien runter, alles zu.
War in den Bunker gelaufen? Nein. Und jetzt meine Frage an euch. Es ist in Wirklichkeit, war es natürlich der Schrei eines Tieres, das sehr unspektakulär ist, dass der Nachbar in seinem Garten herumlaufen hatte. Und was glaubt ihr, was klingt genau so wie der Eisvogel? Und ich glaube, dass auch das wirklich vom Band benutzt worden ist.
Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Maulwurf war. Wenn du hinten auf den Maulwurf drauf trittst, kommt vorne dieses Geräusch raus.
Okay, ja.
Na, es gut, war okay. Sicher irgend so ein Geflügel, oder? So jetzt kein Hahn, aber irgendein, keine Ahnung, ein Auerhahn, ein Schneehuhn, eine Wachtel, auf die wer draufgetreten ist, keine Ahnung.
Ja, Auerhahn fast, nein, eine Gans. Eine Gans schreit sehr, sehr, sehr ähnlich. Okay. Also die Nachbarn gegenüber, die haben tatsächlich einige Gänse und der jagt die da auch immer so herum. Irgendwie, wenn sie nicht brav sind, schimpft er sie auch. Und die schreien dann so. Mhm. Ich habe dann auch extra nochmal auf YouTube nachgehört, wie macht eine Gans. Und könnt ihr alle jetzt kurz den Podcast unterbrechen und das nachmachen. Und ihr werdet draufkommen, das ist der Eisvogel.
Das ist der Eisvogel. Ja, unglaublich. Okay. Ja, dann muss also ich dir jetzt auch meine Eisvogel.
Vom Eisvogel eine Gans.
Da muss ich dir jetzt auch meine Eisvogelgeschichte erzählen, Olli, und auch dir, lieber Dennis. Ich habe den Eisvogel nämlich tatsächlich gesehen. Und zwar war das letztes Jahr auf einer Flussfahrt im schönen Bayern an der Alz, ein Abfluss vom Chiemsee. Und da war, habe ich wirklich gesehen, so am Flussufer einen Eisvogel. Also ein sehr schöner heimischer Vogel, war jetzt auch nicht viel größer, hat kein Feuer gespien, hat mich auch nicht angegriffen, aber ist eine kurze Runde bei mir am Boot vorbeigefahren und hat sich dann wieder vertrollt. Wahrscheinlich hat der Thieler gesucht oder so, um sie zu entführen. Genau.
Na, vielleicht ist er deswegen auch auf dem Cover so klein, weil er in Wirklichkeit auch so klein ist. Ja? Das ist. Na gut, Dennis, der König kommt vor. Endlich. Wie gefällt dir die Rolle des Königs, bevor wir uns kurz mit dem Synchronsprecher beschäftigen?
Ja, ist natürlich generell ja eher klein gehalten. Ne? Also um ihn geht's in dem Masters of the Universe ja nicht wirklich primär. Die Rolle, die man ihm hier gegeben hat, ne, wir hören schon, seine Frau, die Königin, ist auch sehr besorgt um ihn, ne, soll nicht so viel Fleisch essen. aber ich fand auch, dass um nochmal kurz auf das Cover zu kommen, ich fand auch schön, dass man hier eben auch direkt gesehen hat, oh, es ist ein neues Setting, ne? Also man sieht direkt, die sind auf dem Schiff, auch wieder was anderes, ne? So, das ist jetzt mittlerweile auch die 14. Folge. Das musste man ja auch jede Folge wieder neu dem Publikum verkaufen. Und von daher fand ich das schon schön. Und wie ihr auch gesagt habt, ne, mal ein ganz anderer Ansatzpunkt. Ne? Die königliche Familie will hier einen schönen Ausflug machen und da darf der König natürlich auch nicht fehlen. Bisschen schade finde ich immer, wenn du hier das, also ich finde es nicht schade, dass du es so schön vorbereitest, aber wenn man durchschaut, die Sprecher, die sind halt alle immer schon tot, ne?
ich kupfe das ganz, ganz frech von Planet Eternia oft ab und die haben das aber natürlich vor 10 Jahren geschrieben und da haben sie doch alle gelebt und da freue ich mich immer zuerst, ah ja, okay, der Friedrich Schönfelder, der lebt noch, der Sprecher vom König Randor, und dann überprüfe ich das nochmal auf Wikipedia und dann sehe ich, oh, doch schon 2011 gestorben.
Und was man auch nicht unterschätzen darf, alle, die hier quasi mitgesprochen haben, die waren im Zweiten Weltkrieg, waren die, oder als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, waren die 30, ne? Also ja. Die sind halt nicht, ist jetzt nicht so, dass die früh gestorben sind, ne? Mhm. Also er hier ist fast 100 geworden, ja. Der Friedrich. Hat er wohl doch nicht so viel Fleisch gegessen. Sehr gut, freut uns.
Ja, genau, richtig. Hat sich gut ernährt. Das ist auch auf dem Wikipedia-Eintrag gestanden. Und der stammt ursprünglich aus Polen. Und der ist Synchronsprecher natürlich schon seit den 50er Jahren oder vor den 50er Jahren schon. Und war unter anderem die deutsche Stimme von... Und jetzt wird der Chrissy, falls er irgendwo diesen Podcast hört, seine Ohren spitzen, denn er ist ein großer Fan von ihm, von David Niven. Also ein Schauspieler, den der Chrissy und ich schon glorifiziert haben teilweise. Warum auch immer. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Film von ihm gesehen habe, aber irgendwie ist das ein Typ. Dieter, du bist ja da ein bisschen besser beheimatet bei diesen ja, Filmen aus den 50er Jahren.
60er also Jahren. Der Friedrich Schönfelder war wirklich auch ein König der Synchronsprecher mit dem, was der in den 50er, 60er Jahren synchronisiert hat. David Niven, Henry Fonda, Peter O'Toole. Also das waren damals wirkliche Hollywood-Größen. Und da war er schon in der allerersten Riege. Ja, und David Niven kennt man halt auch von vielen so Komödien, so Hollywood-Komödien aus den 50ern. Da war er ganz groß. Hat ein großes komödiantisches Talent.
Dennis, hast du Krieg der Sterne gesehen?
Krieg der Sterne habe ich gesehen, ja.
Bist du ein Star-Wars-Fan?
Ja, würde ich schon sagen. Jetzt nicht komplett verrückt, aber ich habe alle Filme und so weiter gesehen. The Mandalorian, vielleicht auch für Leute, die das noch nicht, wenn es da noch Leute gibt, die das nicht gesehen haben sollten, auch eine sehr schöne Serie, die mittlerweile, ich glaube, 2 Staffeln hat, ne, auf Disney Plus. Mhm. Also, ich verfolge das schon sehr gerne. Ja, ja, ja.
Und kennst du die Figur Grand Moff Tarkin?
Sagte mir jetzt tatsächlich nichts.
Mir auch nicht.
Ah, ja, ich hab's gerade gegoogelt. Aber ja, natürlich, dann kennt man den, ja.
Ja, also ich hab's nicht gegoogelt, aber diese Figur spricht er auch. Der Schauspieler heißt Peter Cushing. Star Wars-Fans unter den Zuhörern werden sich jetzt wahrscheinlich aufs Hirnkastel klopfen. aber gut, das müssen wir jetzt auch in Kauf nehmen. Wunderschön ist auch die Rolle hier von Webster. Ja. Hat seinen ersten Auftritt, seinen ersten von 5. Und Websters Stimme ist ja sehr besonders. Wird gesprochen von Manfred Steffen. Steffen haben wir doch schon mal gehabt, Dieter, oder? Und zwar Manfred den nicht den Manfred oder? Steffen, sondern den Sprecher vom Skeletor bei Die Höhle des Schreckens.
Bei Die Höhle des Schreckens. Der hat auch Steffens geheißen, aber war definitiv nicht der Manfred Steffen.
Ja, genau. Und der hat ja eine besondere Stimme, der mit seiner heiseren Stimme hat er den Charakteren oder dem Webster hier in dieser Situation, in diesem Falle, eine ruhige Ausstrahlung eingehaucht und Besonnenheit und das ist sehr, sehr cool irgendwie. Eine Stimme, die sich von den anderen auf jeden Fall abgrenzt, oder nicht, Dennis? Jetzt habe ich selbst den Fehler gemacht, den der Dieter in der letzten Folge schon gemacht
hat. Genau, ich hab nochmal nachgeguckt, wen er sonst noch so gesprochen hat. Also zum Beispiel bei den 3 Fragezeichen als Mr. Hitfield beim Narbengesicht. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Und ich finde, das macht er sehr gut. Also generell haben wir ja auch in der vorletzten Folge gesagt, also was Europa hier für ein Potpourri an Sprechern hat. Ne? Wir kommen ja nachher noch dazu, gerade schon die 3 Fragezeichen angesprochen, auch die haben ja hier einen kurzen Gastauftritt. Also ich glaube, da um die Sprecher musste man sich hier nie Sorgen machen bei dieser Serie. Also ich weiß nicht, wie es dann ab Folge 20 noch wird. Vielleicht geht's dann steil bergab, aber das glaube ich fast nicht. Aber man hat hier so viele tolle Leute, die hier dann den Leuten ihre Stimme geliehen haben. Das ist schon großes Kino im wahrsten Sinne, ja.
Ganz eine feine Sache. Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, dass er 2009 auch gestorben ist. Und auch er hat Peter Cushing gesprochen. Und zwar in einem Film, der heißt Die Tür ins Jenseits. Und Dieter, das ist wieder eine Sache für dich. Du bist ja ein alter Detektiv-Rockford-Schauer gewesen.
Und, ich bin großer James Garner-Fan. Also sowohl die Serie Detektiv Rockford Anruf genügt, fehlt da ja noch. Ich glaube, so hat sie im Deutschen geheißen. Genau. Die war natürlich super. Und ja, wobei ich jetzt, also die Stimme nicht im Kopf habe, ich habe zumindest kein einziges Mal an Webster gedacht, wie ich Detektiv Rockford gesehen habe. Aber ja, zumindest er war schon einem breiten Publikum bekannt durch diese Serie. Denke ich schon.
Also er hat zumindest nicht Detektiv Rockford selbst gesprochen, sondern jemanden, der Noah Beery Jr. heißt.
Ja, auf jeden Fall ist Manfred Steffen eine große Stimme, auch der 60er, 70er und wie du gesagt hast, Olli, eine besonnene Stimme mit Tiefe. Lustig ist, dass er in dieser Folge, dass das erste Mal, wo er zu hören ist, macht er eigentlich so: Sein Auftritt als Spinne beginnt ja mit diesem Geräusch. Und da habe ich mich gefragt, wie ich das gehört habe, ja, wie hört sich eine Spinne an, oder? So ein Spinnemensch, wie...
Naja, aus Biene Maya wissen wir ja, ne, spätestens seit da, dass die Spinnen eigentlich dann auch gerne hier mit Frauen besetzt sind. Aber in dem Fall hat man hier dann das männliche Pendant zu Leben erweckt, ja.
Stimmt, auf jeden Fall.
Wen haben wir denn noch?
Eines wollte ich noch sagen. Ich habe ja schon mal vom Volk der Winde geredet, von der Drei-Fragezeichen-Folge. Für diejenigen, die diese kennen, ich weiß nicht, das ist natürlich so eine persönliche Sache, auch die ist mir persönlich einfach sehr gut noch in Gedanken und im Kopf. Und auch da spricht er, neben übrigens auch Man at Arms, also neben Karl Walter Diess, spricht er hier auch eine Rolle. Da spricht er, glaube ich, den Indianer-Häuptling, wenn mich nicht alles täuscht. Naja. Mach mal die Leute schnell durch, damit wir zum lustigen Teil kommen. Königin Marlena ist einziger Auftritt als Königin Marlena, aber die Masters-Firmen-Fans unter euch wissen natürlich, sie spricht auch die Hexe Mala in Folge 25, Tilas Verrat ist das. Und sie ist auch natürlich in einigen anderen Hörspielen zu hören, unter anderem in Huibu, Fünf Freunde, die drei Fragezeichen, Hani und Nani, DKKG, aber natürlich auch die Claudine bei Princess of Power. Also Claudine ist diese rosarote Katze. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die noch erinnern könnt. Ich bin ja im Princess of Power Thema nie so drinnen gewesen, aber an die rosarote Katze kann ich mich schon noch erinnern.
Ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ich habe da, glaube ich, auch nicht alle gesehen von Princess of Power. Also mir sagt die rosa Reitkatze jetzt nichts. Aber Marianne Kehlau, auch hier haben wir wieder Hollywood-Kino der 40er, 50er Jahre. Sie hat auch synchronisiert Ingrid Bergman, Deborah Kerr und Grace Kelly. Also auch hier wieder, Größen des Hollywood-Kinos der damaligen Zeit.
Da gibt's noch die drei coolen Charaktere. Gracor, die Neptunier, Nescu und Neptu und den Kapitän. Und den Gracor, ganz interessant, spricht der Bruder von Orko. Und zwar der Matthias Grimm. Der lebt sogar noch, Dennis, jetzt.
Ja, wow, das ist doch, den können wir schon mal, könnt ihr schon mal vormerken für das große Finale, dass ihr ihm rechtzeitig eine Einladung schickt.
Ja, neben Norbert Langer. Ja. Genau, und also den Machtschädel höchstpersönlich hätte ich schon ganz gerne mal noch da. Die super coolen Neptunier, Nesco und Neptu, sind nirgends herauszufinden. Ich persönlich bin mir sicher, dass ich den Lutz McKenzie wieder rausgehört habe, bei einem von den beiden.
Wer halt da gerade wahrscheinlich bei Europa über den Flur lief, der muss da noch kurz was machen, ja.
Du komm mal rein.
Ja.
Sprich uns gach den Neptunier Nescu. Und der Kapitän, der ist uns auch schon mal über den Weg gelaufen, und zwar als Mürat. Das ist der Hans Petsch. Der
Märchenonkel der Nation. Ja, Hans Petsch hier in einer kleinen Rolle, aber wieder sehr stimmlich ganz groß, oder? Er stellt ja meiner Meinung nach den König in den Schatten mit der Bedeutung und der Schwere seiner Stimme und hat wieder einen guten Auftritt, Hans Petsch.
Liebe Leute, wir schauen uns ganz kurz den Inhalt an. Ich versuche, dass Dieter und Dennis die zwei Ds, Doppel-D habe ich heute bei mir an der Seite, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und ich versuche das ganz schnell und rasant, wie ich das beim letzten Mal, wie wir in der Vierer-Konstellation waren, auch schon geschafft habe. Ihr bitte grätscht mir einfach rein, wenn ihr findet, dass ich mich irgendwo verrenne oder was weiß ich, oder wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und mich kurz ablösen. Wir starten im Randor-Hafen. Und es ist Urlaubsstimmung auf Eternia. Dennis hat es schon erwähnt, die Guten müssen sich erholen von den letzten Auseinandersetzungen. Skeletors Sieg ist die letzte Folge. Da gab es natürlich ganz, ganz viel anstrengende Auseinandersetzungen mit den Bösen, ganz viele neue Eindrücke auch. Da ist jetzt Urlaubsstimmung angesagt. Und die Leute um die Königsfamilie fahren auf Urlaub. Sie planen einen Ausflug zur Sommerresistenz, den Goldenen Insel mit der Yacht Seeadler. Und begleiten tun sie Gringer, Teela, Adam und Orko. Man at Arms durfte nicht mitkommen, aber er wird trotzdem noch seinen Auftritt haben. Der Aufbruch wird von den Neptuniern bemerkt, und das sind die Kundschafter Mermans, also der große Auftritt in dieser Folge von Merman. Und Sie haben auch festgestellt, dass ein blinder Passagier mit an Bord ist, und zwar Webster. Und sie reden sich mit Webster zusammen und dieser verrät den Neptuniern das Ziel der Reise, was diese natürlich sofort zu ihrem Vorteil ausnutzen und mit dieser Information zu Merman, ihrem Herrn, gehen und ihm berichten. Und Merman wittert hier eine Chance und er ruft sich trotzdem, er es eigentlich nicht unbedingt möchte, denn hier kommt das erste Mal auch hervor, dass Merman Skeletor eigentlich überhaupt nicht leiden kann, aber trotzdem nimmt er seine Hilfe oder ruft er ihn um Hilfe und schlägt ihm vor, dass sie sich verbünden und die Seeadler überfallen.
Die beiden hätten auch ein gutes Spin-off, ne? Also Skeletor und Merman, aus den beiden hättest du alleine eine Serie machen können.
Skeletor und Merman verliefen sich auf einer Eisscholle.
Ja.
Ja, auf dem Schiff, auf der Yacht, wird gefressen und gesoffen, wie sich's gehört für eine Königsfamilie, geföllert, was das Zeug hält. Merman und die Neptunier machen sich einen Plan. Sie nutzen einen Kältestrahler, um das Wasser um die Yacht herum zu vereisen, damit die Yacht nicht mehr weiterkommt. Und die festsitzen dann mitten am Meer. Ist das eine gemeine Sache, Dieter, was sagst du? Hm?
Ja, wieder ein ganz gemeiner Plan. Webster schlägt ja auch noch heimlich den Steuermann nieder und ändert den Kurs weiter nach Norden und dann arbeiten sie noch zusätzlich mit Kältestrahlern, um die Seeadler zu blockieren, um sie im Eis feststecken zu lassen. Ja, genau. Und schließlich bemerken das König Randor und seine Familie auch, da sie an Deck auf einmal ganz fürchterlich frieren. Und sie kommen dann drauf, ja, hier ist etwas nicht in Ordnung. Sie schlagen Alarm. Die gesamte Mannschaft versucht dann mit Hitzestrahlern das Eis zu bekämpfen und die Seeadler freizulegen. Doch es war vergebens. Sie bekommen das Schiff nicht mehr aus dem Eis raus und sie sind somit eingeschlossen.
So ist es. Dennis, weißt du zufällig, wie der wunderbare erste Auftritt von Webster sich dann hier ereignet?
Ja, es hat dann natürlich probiert, hier Prince Adam und Orko zu überfallen, die gerade dann unter Deck hier so ein bisschen sich Gedanken gemacht haben. Ich glaube, es lief natürlich darauf hinaus, He-Man musste hier natürlich den Karren mal wieder aus dem Dreck ziehen, aber da haben sie die Rechnung ohne den Webster gemacht. Und gegen den Spinnenmenschen hatten sie anfänglich keine Chance. Orko nutzt aber die Gelegenheit, lenkt ihn ab, sodass Adam eben flüchten kann und einmal um die Ecke rum sich dann zu He-Man verwandeln kann. Und auch Battle Cat, der sonst immer mehr oder weniger direkt bei He-Man war, wenn sie sich verwandelt haben, der war diesmal noch auf dem Schiff unterwegs, aber auch er wird zu Battle Cat und Webster, der sucht dann das Weite, klettert den Mast hoch, versteckt sich dann da, ist dann da auch erstmal sicher. Und obwohl das eine sehr auswegslose Lage für ihn zu sein scheint, ist er optimistisch, denn er weiß, was noch passieren wird. Denn aus dem Nebel, da taucht er auf. Der neue Verbündete Mermans, der gefürchtete, feurige Eisvogel. Und damit seinen riesigen Schwingen, deswegen, du hast ganz am Anfang ja auch gesagt, dass man sich den durchaus ein bisschen größer vielleicht auch vorstellt, als er auf dem auf dem Cover zu sehen ist. Und Panik breitet sich aus, denn man sieht sich hier doch ein bisschen wehrlos gegen den guten Eisvogel. Du hast hier geschrieben, ergriff sich Webster und brachte ihn in Sicherheit. War das nicht tatsächlich erst noch später?
Nein, er nimmt sich den Webster erstmal und zieht mit ihm davon. Doch, das stimmt schon. Gleichzeitig greifen dann auch noch die anderen Mannen an und es kommt eben da noch einmal zu einigen Auseinandersetzungen.
Ja, genau. Also Webster wird vom Eisvogel gerettet, der mystische, legendenhafte Eisvogel, der nicht besiegt werden kann, der nicht sterben kann und das ist natürlich für die Seeadler und für die Mannschaft sind das ganz schlechte Nachrichten. Und wie du gesagt hast, Olli, gleichzeitig beginnen dann auch die Angriffe auf die Seeadler. Und zwar kommen die Neptunier, wenn ich mich recht erinnere, von unten an das Schiff heran und beginnen versuchen das Schiff zu durchlöchern, das Schiff zu beschädigen, dass es untergeht, und unsere Helden wissen keinen Rat, bis auf He-Man, oder? Der sagt dann, der will dann unbedingt in den Kartenraum, weil der hat eine Idee, oder Olli?
Ganz genau. Er studiert zusammen mit Teela die Karten, die Seekarten, und überlegt sich, was können wir uns für eine Taktik überlegen, um hier aus dieser Eisfalle uns zu befreien. Und dann hat er die rettende Idee. Er schickt Orko zu Man-at-Arms. Dieser beamt sich zum Königsschloss, und Man-at-Arms kommt mit dem Talonfighter. Und gemeinsam fliegt He-Man dann mit Man-at-Arms und dem Talonfighter zu einem in der Nähe sich befindenden Vulkan. Und dort feuern sie in den Schlund und bringen diesen zum Ausbruch. Ein wahnsinnig schlauer Plan von He-Man, den Man-at-Arms zu Beginn nicht gleich überreißt. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank tut er, was He-Man ihm befiehlt, und alles scheint gut zu werden.
Gott sei Dank kann He-Man sich gegen Man-at-Arms durchsetzen, wolltest du sagen,
ja,
oder?
Ja, ja, Alpha-Tier, Alpha-Tier, sage ich nur. Das Wasser erwärmt sich aber, liebe Leute, nicht schnell genug. Trotz Lava schmilzt das Eis nicht sofort. Und es war nicht ganz so erfolgreich, wie sie sich das gewünscht haben. Und dann gibt es nochmal einen Angriff vom Eisvogel. Vom Eisvogel, stimmt schon.
Ja, genau. Also vorher war ja noch die Geschichte, also prinzipiell sind wir jetzt eigentlich schon in einem wilden Kampf, und zwar an mehreren Fronten. Der Eisvogel greift an, die Neptunier und Haie und Seeschlangen kämpfen unter Wasser, und das Schiff steckt immer noch fest. Und hier musste dann Teela helfen. Teela als Tochter der Zauberin von Grayskull hat auch magische Fähigkeiten, wie wir in dieser Folge feststellen. Und sie kann zu den warmblütigen Lebewesen Eternias sich telepathisch verbinden. Das tut sie auch. Sie ruft die Meeressäugetiere herbei, um im Kampf gegen die Meeresmonster beizustehen. Das passiert dann auch. Sie schafft es tatsächlich, dass Wale kommen, normale Wale, Orca-Wale kommen dann auch. Die schieben das Schiff so ein bisschen Richtung Vulkan, oder? Und die anderen Wale, genau, die Mörderwale, wie sie hier genannt werden in der Folge, also die Orcas, die kämpfen dann auch gegen die Meeresmonster Mermans. Genau.
So ist es. Ja, aber jetzt spielt sich nochmal was Dramatisches ab, oder Dennis?
Auf jeden Fall, denn Teela soll noch entführt werden. Der erzürnte Merman hetzt den Eisvogel hier quasi auf Teela, und mit der Prinzessin in den Krallen flog dieser wiederum dann zum Vulkan. Haltet euch fest, um sie in die glühende Lava fallen zu lassen. Aber das kann natürlich He-Man nicht auf sich sitzen lassen. In Panik flogen er und der Waffenmeister Man-at-Arms mit dem Talonfighter hinterher. Man-at-Arms steuerte das Flugzeug dabei direkt über den riesigen Vogel. Und He-Man sagte nur, gib mir dein Brustpanzer. He-Man, was hast du vor? Und dann warf er sich mit dem Brustpanzer auf den Rücken des feurigen Eisvogels. Und geschickt stülpte er dann den Brustpanzer von Man-at-Arms über die Augen dieses Fabelwesens und blendete, ihr wisst, was ich meine, raubte ihm die Sicht, und leider ließ der Eisvogel dadurch aber Teela los. Sie stürzte ins Meer, und ohne zu zögern ließ auch He-Man sich fallen, und mit seinem Zauberschwert wehrte er die Angriffe der Haie ab, so lange, bis ihnen die Wale zu Hilfe kam.
Ganz genau, und in der quasi letzten Szene krachen die zwei Skeletor und Merman, die zwei Bösewichte, die zwei Heels aufeinander, und ja, Skeletor ist natürlich stinksauer über die Geschehnisse, ist vollkommen in Rage und ruft Merman zu sich, beschuldigt ihn, dass das nicht geklappt hat, ist wütend und es entbrennt ein unglaublicher Kampf zwischen den beiden Rivalen und dabei wurde die Eisscholle, auf der sich Merman und Skeletor befanden, abgetrieben und Skeletor...
Der kann doch gar nicht schwimmen.
Genau so ist es.
Der Arme. Skeletor und kann keine Schwimmhilfe
nicht
dabei.
Schwimmen. Hat die Boje von David Hasselhoff nicht dabei gehabt. Es sind dort irgendwo im Eis auch leider keine Rettungsschwimmer unterwegs. Das Skelettgesicht ist ganz alleine mitten auf dem Meer. Also eine Sache, wo mir das Herz blutet. Der Merman hat nichts Besseres zu tun, als zu lachen und ihm auszulachen eigentlich sogar. Er sagt sowas wie, alles kannst du, nur nicht schwimmen. Da werden wir dann ein bisschen genauer noch drüber reden. Und springt ins Wasser, lässt Skeletor alleine und überlässt ihm seines Schicksals. Und was aus Skeletor letztendlich wird, das erfahren wir in dieser Folge tatsächlich nicht mehr, interessanterweise.
Er rief ihm dann noch zu, so, ja, Skeletor, die Haie werden dich fressen. Und somit endet auch diese Szene. Und wie du gesagt hast, man weiß jetzt nicht, wie und ob Skeletor hier entkommen kann. Genau, jedenfalls, der Kampf ist vorbei. Durch die Hilfe der Wale, die das Schiff wieder freilegen haben könnten mit der Lava vom Vulkan und die auch die Meeresmonster vertrieben haben, haben dann auch alle anderen Reis ausgenommen. Der Eisvogel wurde besiegt und damit war die Schlacht geschlagen und am Schiff war wieder gute Stimmung. Da wurde das Ganze mit Zufriedenheit beobachtet. Taucht dann auch der König wieder mal auf
gegessen.
Und sagt so, oh ja, He-Man, Gott sei Dank, und jetzt ist wieder alles gut. Und dann kommt natürlich noch Hans Page und sagt, wir setzen den Kurs fort. So der Traumschiffkapitän sagt dann, und jetzt fahren wir zu den goldenen Inseln und alle sind glücklich und zufrieden.
Und das Stresslevel des Hörers senkt sich wieder. Der Puls nimmt wieder den Normalzustand an. Genau. Ja, genau. Jetzt hat das Ganze doch wieder etwas länger gedauert, als ich mir das gedacht hätte. Aber wunderbar. Ich habe gemerkt, normalerweise höre ich mir diese Folgen dann kurz vorher nochmal an, bin dann mehr drinnen. Jetzt ist ein paar Tage her, da ist es dann ein wenig schwieriger und von daher super, ihr zwei habt mir da super dann drüber geholfen.
Aus der Patsche geholfen, wenn du da mal den Plot wieder so rüberschiebst zu Dennis rüber.
Okay, ihr habt ja schon, das war nicht, weil ich euch mehr Redezeit gönne, sondern es war...
aus purer Verzweiflung.
Ganz genau.
Tja. Ja, sehr schön.
Aber in der Analyse, da bin ich wieder voll da. Und wir gehen jetzt die einzelnen Szenen nochmal für euch da draußen durch und schauen, ob wir hier den einen oder anderen Mehrwert herausgehört oder herausgefunden haben. Auf Randor Hafen oder in Randor Hafen auf dem Schiff. Überall im Internet steht das und ich kann das natürlich nur bestätigen. Dieses Ambiente, das hier erzeugt wird, das ist einzigartig in der Masters-Reihe, in der Hörspielreihe. Es ist wirklich wunderschön transportiert. Es ist einfach Urlaubsstimmung und etwas ganz Besonderes. Und das mag man in den Foren, was ich so gelesen habe. Wie steht ihr zu dieser Stimmung?
Ja, also es ist wirklich, also es klingt so ein bisschen nach Traumschiff, oder? Es ist auch die Musik so eine ganz entspannte Musik schwingt im Hintergrund. Es werden Geschichten erzählt, es wird belangloses Zeug gequatscht zwischen Adam Cringer und Orko. Also die Folge beginnt mal so ganz, ganz langsam, wirklich mit Friede, Freude, Eierkuchen, Thematik. Aber
Ja, aber auch, ich finde es mal ganz, also so ein sehr seichter Einstieg, denn man denkt immer so, ach, was soll wohl passieren? Sie haben den ollen Skeletor jetzt 13 Mal besiegt, was soll denn heute wohl passieren? Und dann auch hier eben Orko, der wieder so ein bisschen geneckt wird. Und also ich fand den Einstieg richtig, richtig schön. Hat richtig Freude gemacht auf diese Folge dann wieder, ja?
So ist es. Gringer, da musste ich schon das erste Mal lachen nach ein paar Minuten. Gringer bedauert dass Orko mitkommt. Also er ist richtig gehend verzweifelt, dass der auch mit muss. Er hätte doch viel lieber Urlaub ohne Orko gemacht.
Ja, ja, weil Orko und Battle Cat, die vertragen sich ja nicht so gut, oder? Das ist auch in den Folgen vorher schon öfters mal rausgekommen. Und ja, das hat Gringer wahrscheinlich auch im Blut, dass Orkos Zauber ihm selten bekommt. Wobei aber, Olli,
ihm auf der Nase.
Vielleicht ist dir das aufgefallen, muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, der Orko, der zaubert ja nachher alle zufrieden und satt. Er macht sie ja alle satt. Alle bis auf Gringer. Da hat wohl sein Zauber nicht funktioniert, weil Gringer hat dann immer noch Hunger. Und vielleicht ist das so eine Geschichte, dass halt der Zauber von Orko bei Gringer und Battlecat immer ein bisschen anders wirkt. Die haben da eine Geschichte, die zwei. Da bin ich sicher.
Ja, das kann sein, ja, das ist absolut. Wobei der Hunger von Gringer ist nicht zu unterschätzen, liebe Leute. Also der ist natürlich fast nicht stillbar.
Ja, aber die Zauberkraft von Orko ist auch nicht zu unterschätzen, mein Lieber. Du, das hält sich die Waage.
Ja. Es gibt übrigens mehrere Snake Mountains, also beziehungsweise ist eine ganze Gebirgskette scheinbar. Denn hier wird tatsächlich von den Snake Mountains in der Mehrzahl gesprochen.
Du meinst,
wo wir gerade bei Snake Mountain sind. Ich habe ja bei meinem letzten Besuch erzählt, dass ich damals meinen Snake Mountain an meinen lieben Schulkollegen damals, den David, verkauft habe. Der David hat sich auch im Anschluss bei mir gemeldet und sagte so, ja, den hat er leider nicht mehr, aber er sammelt jetzt seit einiger Zeit, seit 3-4 Jahren dann auch wieder Masters of the Universe Sachen und er ärgert sich jetzt natürlich, dass er den eben damals dann auch, was ich, weiterverkauft oder was auch immer hat. Also schöne Grüße auch an den David an dieser Stelle, ja.
Ja, jetzt kommt diese wunderschöne Szene in Mermans Grotte. Für mich das absolute Highlight in dieser Folge mit den Neptuniern, die ja prinzipiell schon etwas merkwürdige Typen sind, oder Dennis?
Ja, aber ich finde auch, deswegen ist auch Merman so ein guter Gegenpart hier zu Skeletor, weil sie sich dann doch sehr ähnlich sind. Ne? Also auch der Merman hat hier Leute um sich herum, die wohl das ein oder andere Mal vom Wickeltisch doch runtergefallen sind. Ne? Und das auch mit dem Transmitter, Bildtransmitter, das war in den 80er Jahren, ne? Also da war Bildtransmitter heutzutage, würde man sagen, ja, ein Skeletor hier per FaceTime angerufen, ja, oder was, ne? Aber diese auch mit das Skeletor dann so ein bisschen so, du hast hier geschrieben, technisch verzerrt ist, ne? Also auch da, dass man schon gesagt, oh, da gibt's aber leichte, da ist Gewitter, da gibt's leichte Verbindungsprobleme und sowas, ne? Also ich finde das sehr, sehr schön und mir ist dann auch direkt wieder aufgefallen, warum ich damals dann auch den Merman haben wollte. Der war mir direkt sympathisch und deswegen habe ich dann auch geguckt und so lange bei Mama und Papa gebettelt, bis ich die Merman-Figur mein eigen nennen durfte.
Ja, Dennis, du hast völlig recht, das finde ich auch super. Wie du sagst, 80er Jahre, da haben sie über Technik geredet, ganz anders, als wie wir das heute tun. Auch in den vergangenen Folgen, es ist immer ein Modul oder eben ein Transmitter oder ja, würde man heute einfach Mikrochip oder sonst was sagen, und das bringt eine ganz gute Stimmung hier, ein bisschen Retro-Stimmung mit rein. Und auch das, Merman hat, so auch wie Bassoff, wir festgestellt haben, der ist der Herrscher über andere Lebewesen, oder? Die Neptunier werden hier auch vorgestellt als Humanoide, die im Wasser leben, und Merman ist dessen Herrscher. Also er ist jetzt nicht nur einer von Skeletors Schergen, sondern er hat da wirklich sein eigenes Reich und auch seine eigenen Leute um sich.
Ja, und dann hat er auch noch Krakor und wer weiß, was er sonst noch so alles hat. Vielleicht noch Alor und Fischor und Murenor. Mhm. Also die sind da sicher auch noch alle irgendwo im Hintergrund, die dieses Mal es nicht auf die Hörspielkassette geschafft haben.
Ja, Krakor, der wurde jetzt nicht so eingeführt, aber ein guter Auftritt, oder? Gleich mal so in Mermans Grotte und Merman hier so ein bisschen da zu sticheln, sein Konkurrenzdenken gegen Skeletor.
Absolut. Konkurrenz eben, diese beiden, auch zwei Alpha-Tierchen, oder? Merman doch sehr, sehr frech. Melde dich doch, du Narr. Das haben wir eine kleine Anspielung zu Beginn unserer Episode gestartet. Da wundert man sich doch als geneigter Hörspielzuhörer. Hey, was ist jetzt plötzlich mit Merman los? Der hat ja richtig Eier, oder, Dennis?
Ja, der hat hier Mutwasser getrunken gehabt, auf jeden Fall zu Beginn. Und das zieht sich aber ja auch so ein bisschen durch. Ja. Ne? Auch am Ende bietet er Skeletor ja hier die Stirn. Also ich bin gespannt, wie das mit den beiden weitergeht.
Ja, genau. Da darf man Skeletor nimmt es aber locker. Das ist auch cool, oder? Entschuldigung, Dieter. Skeletor nimmt es locker, oder? Warum so aufgeregt? Was gibt es? Warum rufst du mich? Ist es dir zu feucht geworden in deinem Wasserreich? Also, lockerer Spruch auf den Lippen des Skeletor. Merman meint dann nur, verschone mich mit deinen Witzen, Skeletor. Ich habe eine Nachricht für dich. Also, Spitzendialog, muss wirklich sagen.
Also, was ganz klar ist, die zwei begegnen sich auf Augenhöhe, oder? Also, das merkt man ganz, ganz deutlich. Und da, wie du schon angedeutet hast, Dennis, da darf man gespannt sein. Der gute HG Francis hat ja hier, glaube ich, auch schon die nächsten Folgen im Kopf gehabt, weil da wird Merman aufgebaut, zu jemanden, der so seine eigenen Pläne verfolgt und der mit Skeletor zusammenarbeitet, aber sich nicht immer ihm unterwirft. Und das zeigt er uns auch in dieser Folge da zeigt er es zum ersten Mal. Aber da darf man wirklich gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt mit Merman. Wird noch wichtig werden.
An Bord der Yacht. Ich habe jetzt hier geschrieben, an Bord, Essensszene und Vogelgeschrei. Und ich möchte da vielleicht gleich das weiterleiten an euch, diese drei Stichwörter. Vielleicht der Dennis, unser lieber Gast. Was hast du zu diesen drei Stichwörtern dir irgendwie überlegt oder gemerkt?
Ja, es ist auch da wieder die Stimmung, ne? Also das Setting ist, die königliche Familie fährt hier auf ihrer Yacht zur Urlaubsresidenz auf die goldenen Inseln und dann wird natürlich auch hier, es wird ja nicht gesagt, wie lang diese Fahrt an sich dauert, aber natürlich, selbst wenn das 45 Minuten sind, da wird hier nochmal ein schönes Buffet, wird hier nochmal aufgetischt und dann eben auch so schön, ich weiß gar nicht, ob das in den 80ern schon Thema war, hier irgendwie so Cholesterin und was weiß ich alles, ne? Aber wie dann die Königin zu ihrem Mann sagt, so, nee, also hör doch mal auf mit dem Fleisch und sowas. Ich dachte, damals hätte man immer noch gedacht, umso mehr Fleisch man isst, umso gesünder wird man, was ja, glaube ich, auch immer noch nicht das Gegenteil ganz bewiesen ist, aber dementsprechend, das fand ich schön mit diesem Essen. Dann Orko, du hast vorhin schon kurz angesprochen, der dann eben sagt, okay, also ich habe jetzt ganz lange hier nichts gezaubert, ich könnte doch jetzt was zaubern, und zwar zaubere ich, lieber König, dass es dir morgen nicht schlecht geht, dann kannst du so viel essen, wie du möchtest, und du hast trotzdem morgen keine Bauchschmerzen. Aber was dann bei rauskommt, ist, dass alle auf einmal satt sind, obwohl noch so viel von dem guten Essen übrig ist. Da tat's mir im Herzen kurz auch ein bisschen weh. Da dachte ich, Mensch, da sind jetzt hier Wildschweine und was die alles da aufgetürmt haben. Bitter. Und jetzt ist keiner mehr da, der es essen kann.
Das ist alles für die Mörderwale dann. Ja, ganz interessant. Dieter, du hast ja auch die 200x-Folgen gesehen, gell? Ja. Randor wird dort ja ganz anders dargestellt. Ja. Da ist Randor ja eigentlich der Vorgänger von He-Man, der richtig kämpft für seine Leute, der an der Front steht. Und davon ist hier überhaupt nichts zu sehen.
Du sprichst es an, Olli. Ich wollte genau das auch bekritteln, weil, also ich muss schon sagen, es wird hier die königliche Familie schon sehr, wie soll ich sagen, sehr fast schon dekadent dargestellt, oder? So richtig, wie man das so aus den schlechten Kostümfilmen kennt.
Etepetete.
Ich finde gar nicht Etepetete, sondern halt einfach frönen sozusagen dem Laster. Und man merkt ja auch dann in den nächsten Szenen, wo dann wirklich auf einmal Gefahr auftritt, wo es kalt wird und so weiter, wo Webster an Bord ist. Also der König ist nicht sehr sicher in seinem Handeln, sondern er verlässt sich dann nur darauf, dass die anderen alle die Bösen bekämpfen, alles wieder gut machen. Also das muss ich sagen, das ist schon, wenn man Randor kennt, eben in den anderen in den anderen Stories, die transportiert werden in den Comics oder eben auch in der Neuverfilmung der Comicserie, da ist Rando halt wirklich ein kraftvoller, heldenhafter König. Das ist er hier in dieser Folge ganz und gar nicht.
Dann geht's los mit dem großen, möchte fast sagen, Terroranschlag der Bösewichte auf die Yacht unserer Königsfamilie. Wieder wird eine wunderbare Waffe eingesetzt, und zwar der Null-Energie-Projektor. Dieter, du bist ja ein großer Fan von diesen Waffen, ne?
Ja, ich bin ein Fan von einem Motulator oder von einem Null-Energie-Projektor. Ich bin ganz besonderer Fan von Positronen. Aber ja, auch hervorragend, oder? Der Null-Energie-Projektor, mit dem man das Wasser vereisen lässt. Ja, ganz, ganz großes Kino. Da, die Fantasie vom H.G. Francis möchte ich haben, sich da so tolle Namen auszudenken. Bei Null-Energie, da friert das zu, das ist ganz klar.
Geil. Und Merman, auch hier wieder extrem frech. Skeletor kommt mit dem Roton an und Merman sagt, das ist Skeletor mit dem Roton. Er kann es nicht erwarten, der Lümmel. Lümmel ist einfach so ein unglaublich schönes Schimpfwort. Yeah. Spencer Hill lassen grüßen, oder? Dennis, was sagst du? Bist du ein großer Fan von Spencer und Hill, Dennis?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand's hier immer auch sehr. Das bricht immer so ein bisschen, dass man nicht so dieses ganz typisch Gut gegen Böse hat, sondern man hat, also so ging es mir, glaube ich, als Kind auch schon, die Bösen sind dann auch nicht ganz so böse, ne? Also hier wird ja auch keiner in dem Sinne richtig getötet. Auch klar, wenn da soll mal jemand in die Lava geschmissen werden, aber wird's ja nicht. Und eben auch, dass die hier so, der Lümmel, ne? Genau, was man so früher auch zu seinen Kumpels irgendwie gesagt hat. Jetzt hat der Lümmel mir hier meine He-Man-Figur mitgenommen und so weiter, ne? Also das fand ich immer schon sympathisch. Und das ist natürlich dann auch immer, gerade wenn man jetzt dann erwachsen ist und das hört, sorgt das tatsächlich dann doch für ein großes Grinsen auf dem Gesicht, wenn Merman den Skeletor hier als Lümmel bezeichnet.
Definitiv, ja. So ja. Die Lümmel von der ersten Bank, oder? Skeletor und Merman.
Genau, ja. Stimmt. Ja. So in die Richtung.
Und der Hans Klarin als Dr. Regam oder Lehrer Regam.
Genau. Jetzt geht's drunter und drüber im wahrsten Sinn des Wortes. Drunter, unter Deck und drüber auf Deck. Der Captain Myrath habe ich ihn hier jetzt genannt im Handout. Also der Kapitän mit der Stimme des Myrath setzt oder beziehungsweise ruft dazu auf, die Hitzestrahler einzusetzen und das Eis aufzudauen. Und die Matrosen beginnen natürlich mit dem Werk. Und wer sind die Matrosen, liebe Leute? Das ist natürlich ein wunderschönes Easter Egg. Kommt dann nochmal vor. Es sind Justus, Bob und Peter von den drei Detektiven oder von den drei Fragezeichen. Und das ist natürlich schon etwas sehr Spezielles, oder, Dennis?
Ja, auch da hatte man sicherlich, ich stelle mir immer vor, wenn hier Heike Dine Körting, die ja dieses Europa-Label mit ihrem Mann gegründet hat, wenn dann die Leute ihre Sachen einsprechen, ich glaube, die haben dann wahrscheinlich teilweise tatsächlich irgendwie 10, 15 unterschiedliche Hörspiele dann eingesprochen und dann komplett random, einfach so wie jetzt hier, so, ach so, übrigens, wir brauchen noch hier zwei Sätze und da drei Sätze und das. Und auf einmal tauchen die dann halt überall auf, und ähnlich war es dann auch hier. Und ich habe Justus und Peter habe ich direkt rausgehört, Bob habe ich im ersten Moment nicht gehört, aber ich finde das immer ganz schön, wenn man dann hier auch so eine vertraute Stimme dann nochmal hört, auch wenn sie dann hier als Matrosen unterwegs waren. Und da gibt's ja auch die ein oder andere drei Fragezeichen-Folgen, wo sie tatsächlich dann mit dem Schiff unterwegs sind, Meuterei auf hoher See oder was auch immer. Und dementsprechend war das schon ganz, ganz witzig, ja.
Ja, und unter Deck kommt's auch zu irgendwie einer zu einer Szene, die Diskussionsbedarf hat. Was ist da jetzt mit Webster eigentlich genau los, Dennis? Ich meine, hat der den Adam nicht gesehen, wie er da in die Kabine reingeht und als He-Man wieder rauskommt? Ist der blind?
Na, ich stelle mir das, ich stelle mir das hier so unter Deck. Ich habe auch so an die, so ein Piratenschiff gedacht, ne? Und die, die kämpfen da so und dann ist ja relativ schnell, ne? Es ist dunkel, da sind so, so diese, diese Pfähle und dann hängen da wahrscheinlich noch so Fischernetze und sowas. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann geht er da so um die Ecke und hinten rum und also der Webster, der ist ja auch beschäftigt, ne? Der hat's hier mit Orko zu tun und so weiter. Mhm. Also das fand ich okay. Das fand ich jetzt, war jetzt kein irgendwie großes
Glück. Naja, also okay. Ich glaube schon, das ist aus meiner Sicht ist das schon die Schwachstelle im Plot, weil Webster sagt ja auch, das sagt er dann später in der Szene, He-Man ist nicht an Bord, das weiß ich genau. Er befindet sich als blinder Passagier schon länger an Bord des Schiffes und der hat natürlich jeden Winkel abgesucht, der kann ja überall herumklettern an jeder Decke und das dann auf.
Naja, ich bin davon ausgegangen, weil er guckt ja auch später durch das Bullauge. Also ich bin einfach davon ausgegangen, er ist als erstes an Bord gewesen und hat einfach dann durch das Bullauge geguckt. Naja, wer kommt denn jetzt alles aufs Schiff?
Kann natürlich auch sein, ja. Ja. Nein, aber ich denke, da hätten sie schon ein bisschen, also für mich war das wirklich die perfekte Gelegenheit, hier Adam mal wirklich eine Aufgabe zu geben, hey, wie mache ich das? Wie verschwinde ich und lass He-Man auftauchen? Das hätte man mit Sicherheit auch auf andere Arten lösen können, als wie ja, Orko lenkt mal Webster ab und He-Man verschwindet in der Kabine. Also das finde ich so ein bisschen schade, dass sich hier Adam nicht irgendwie was anderes ausgedacht hat.
Ja, und überhaupt, warum wundern sich die Besatzungsmitglieder nicht, dass He-Man zu Hilfe kommt? Ich meine, hallo, es ist ein Schiff. Ja? Mhm. Er war vorher nicht da, er ist nicht mitgekommen auf diese Schiffsreise und plötzlich ist er da. Also ich glaube ja, das, was du vorher gesagt hast, man hätte das natürlich ganz einfach lösen können, indem man dir jetzt ganz offen und ehrlich dazu gestanden wäre, dass He-Man der Boy-Toy von Adam ist. Also ich denke, die beiden haben gemeinsam sich die Kabine gemietet und haben da, also He-Man war halt da einfach noch unter der Bettdecke und musste sich vielleicht noch sein Fellhöschen dann anziehen.
Ah ja, du, Olli, das waren die 80er, da war noch nicht so viel mit Boy-Toy und das in dem Kinderhörspiel da zu bringen. Nein, aber so wie du sagst, also es wird ja dann auch aufgelöst am Ende, zum Schluss, wo Man-at-Arms mit dem Talonfighter wegfliegt und da wird Teela winkt dann noch so nach und glaubt, dass He-Man an Bord ist. Da wird das sozusagen bedient, diese Geschichte. Okay, He-Man war da und fliegt jetzt wieder weg. Aber wie er aufs Schiff gekommen ist, das wird nicht erklärt, beziehungsweise wundert sich keiner. Auch ja, auch der König und die Königin nicht. Die freuen sich, dass er da ist. Aber ja, hinterfragen das nicht.
Genau, also das hätte man irgendwie auch lösen können, dass er dann mit Man-at-Arms zum Beispiel irgendwie halt dann erst auftaucht, während Man-at-Arms dann mit dem Talonfighter daherkommt, könnte He-Man irgendwie, weil es ist ja alles vereist, dann auch irgendwie aufs Schiff kommen. Aber das haben sie hier nicht so richtig gut erklärt. Nicht gut erklärt oder beziehungsweise Gedanken machen kann man sich auch über Battle Cat. Denn, wie du richtig gesagt hast, Dennis, er ist dieses Mal nicht bei Adam. Gringer ist dieses Mal nicht bei Adam. Man stelle sich mal vor, er wäre gerade auf dem Schoß von Marlene gesessen. Sie streichelt ihn da ganz gemütlich hinter den Ohren, ein bisschen graulen und so. Und plötzlich wächst der mal ums Fünffache. Und wäre auch auffällig gewesen, oder?
Ich denke, das wäre aufgefallen, früher oder später. Ich weiß nicht, inwieweit es zu dem opulenten Essen eben auch Wein gab. Ne? Mhm. Also eventuell hätte sie dann einfach gedacht, naja, jetzt haben wir der letzte Wein, der war schlecht, wie man es kennt. Ne?
Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit,
aber,
dass die einfach.
Aber Gringer, ja. Olli, das erkläre ich mir so. Gringer ist ja immer so faul und vorher hat es ja das große Essen gegeben. Also der hat sich sicher irgendwo unter Deck zusammengerollt oder hinter so einem aufgetürmten Seil. Irgendwo hat er sich verkrochen irgendwo und da hat das keiner bemerkt, die Verwandlung.
Wir kommen wieder zur Burg Drachenstein zurück und hier auch nochmal ein schöner Dialog. Beastman, der hier ja sehr, sehr wenig vorkommt, eine kleine Szene hat er, wird hier aber von Skeletor gleich wieder mal niedergemacht. Es geht darum, Skeletor fragt ihn, noch keine Nachricht von Merman. Beastman sagt, eine Nachricht, Herr? Und Skeletor sagt, ja doch, du Dummkopf. Oh, warum habe ich dich nur an den Bildtransmitter gesetzt? Du bist zu dumm, um Knöpfe zu zählen. Und es ist halt wieder in die gleiche Kerbe geschlagen. Aber schöne Szene, oder, Dennis?
Ja, hat mir gut gefallen. Also auch Beastman in seiner Paraderolle hier als ja schwer vom Begriff und Skeletor, der dann so wunderschön sich hier auch über ihn aufregt, aber auch direkt sagt, ja, auch hier mit wieder eingesteht, er hat ihn ja dahingesetzt, also er hat ihm ja die Aufgabe gegeben. Genau. Ne? Also warum habe ich dich dahingesetzt, bist du dumm zum Knöpfe zählen? Und ja, also ganz, ganz toll, auch schön. Dann, wo dann aufgezählt wird, wen Skeletor denn jetzt alles quasi mitnimmt und dann auch nochmal wieder für den Zuhörer erklärt wird, warum denn jetzt Cobra Khan dann zum Beispiel nicht dabei ist. Ne? Naja, ist so ein Schlangenmensch, der braucht die Wärme, es ist doch kalt und so weiter. Ne? Also auch, wo man jetzt als Kind dann vielleicht denkt, so jetzt habe ich hier meine Cobra Khan-Figur, warum darf der denn heute nicht mitspielen? Und da auch wieder so ein bisschen was gelernt, in Anführungszeichen. Ah, okay, Schlangen mögen es gerne warm. Okay, Cobra Khan, du spielst heute nicht mit. Heute habe ich den und den. Also auch die Erklärungsszene, das hat mir auch wieder sehr gut gefallen.
Das war wieder Naturkundestunde mit Hagi Francis. Diesmal Reptilien werden erklärt, nachdem wir Wespen auch schon hatten vor zwei Folgen. Ganz super. Und wie gesagt, ich freue mich, dass Beastman zumindest vorkommt, weil eine Folge ohne Beastman ist für mich, ich will jetzt nicht sagen eine verlorene Folge, aber ist nicht dasselbe. Ja, ganz genau. Großartig, ja. Aber ja, halt dann
diese wunderschöne.
Das wollte ich noch sagen. Es ist halt doch wieder hier Name-Dropping, oder? Es wird Evil-Lyn, Yitzhu, Clawful, alle werden sie erwähnt. Kein einziger kommt dann später vor. Also das finde ich ein bisschen schade.
Absolut, absolut. Ja, ist halt hier nochmal offenbar wichtig gewesen. Hey, HG, bitte nochmal alle erwähnen. Mhm. Ja, ist richtig, was du sagst, ja. Der Flug über den Vulkan, ich habe es im Plot schon kurz angedeutet, Man at Arms doch ziemlich schwer vom Begriff, oder Burschen? Dennis, sind dir da auch ein paar?
Ja, auch da, ähnlich wie wir es hier mit Skeletor haben, der seinen Plan und alles immer erklären muss, auch hier in dem Fall dann Man at Arms, der ja sonst eigentlich auch der auch ein kluges Kerlchen ist, ne, muss ich dann hier von He-Man nochmal den Plan erklären lassen, dass man jetzt eben hier das Eis mit der Lava auftauen möchte. Ja, das war jetzt hier dann, da hat man ihn ein bisschen dümmlich dastehen lassen, aber auch hier wieder der gleiche Sinn. He-Man muss es einmal erklären, was hat er jetzt hier eigentlich genau vor?
Ja, ganz richtig. Aber wobei ich sagen muss, seit letzter Folge, Olli, wissen wir, oder, dass Man at Arms jetzt einfach sehr, sehr entspannt, sehr cool, sehr gelassen ist. Also sein erster Auftritt, wie er mit dem Talentfighter zu Seeadler kommt, da war er wieder mal so richtig entspannt. Ich glaube, er sagt irgend sowas wie, ja, kalt habt ihr es hier oder so. Und ist jetzt gar nicht so besorgt um die königliche Familie. Und auch dann, wie sie im Talonfighter sitzen und jemand sagt, jetzt fliegt zum Vulkan, Man at Arms, dann sagt er auch so, gut, wir sind beim Vulkan. Was jetzt? So wirklich? Okay.
Hallo, da unten Eis. Wir haben eine Maschine und ein Fluggerät ausgestattet mit Laserwaffen. Was könnten wir tun? Ich check's nicht. Ja, der chillt. Der ist im Chill-Modus, Man at Arms, und ja, denkt sich mal, lass mal die anderen machen. Ja.
Seit Skeletor ist auch Sieg,
vollkommen okay,
vollkommen gechillt.
Gerechtfertigt.
Genau. Aber ich finde, das steht ihm gut. Ein gechillter Man at Arms finde ich viel besser als wie der überbesorgte Waffenmeister, der immer gleich verzweifelt. Gefällt mir gut.
Ja, und wie stehst du zu Teela, die plötzlich magische Kräfte hat und mit ihren Gedanken die warmblütigen Wesen des Meeres herbeirufen kann? Hm.
Frage ging an mich, Olli. Ich war jetzt kurz unaufmerksam.
Ja, weil wir gerade so nett reden. Ne?
Also Teela bekommt halt ein bisschen mehr Tiefe dadurch, oder? Das Teela wandelt sich ja sehr oft im Laufe der Hörspielserie. Ganz am Anfang war sie ja noch auch so die Herrscherin von Eternis, dann die Befehlshaberin der königlichen Leibwache. Jetzt wird halt auch darauf eingegangen, dass sie die Tochter der Zauberin ist. Und da könnte man sich schon denken, Tochter einer Zauberin, da muss wohl irgendwas hängen geblieben sein. Also so ein paar magische Kräfte sollten da schon auch vererbt worden sein. Und das zeigt sie hier, ja. Also in diesem Fall auch wirklich ganz, ganz wichtig. Sie ruft die warmblütigen Wesen der Meere, denn ohne die hätten sie auch nicht geschafft, oder? Da wäre die Seeadler stecken geblieben und die Neptunier hätten irgendwann ein Loch in die Hülle gerissen.
Ein sehr glücklicher Zufall, der sich hier erstmalig in Folge 14 dann zu Tage tritt. Ich weiß gar nicht, kommt das nachher nochmal in den Hörspielen vor? Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht viel weiter gehört. Aber ja, generell, ne, Thiele haben wir schon gesagt, die ist so ein bisschen das Frauenbild der 80er hier noch, ne? Die immer mit Adam schimpft und sagt, Mensch, du bist nicht wie He-Man, er ist so stark und mutig und du liest lieber hier ein Buch. Und ja, hier hat sie jetzt immerhin auch einen sehr wichtigen Part in dieser Folge, kann eben dafür sorgen, dass es hier so ein bisschen dieses doch bis dahin bestehende Ungleichgewicht dadurch dann ausgeglichen wird und das Schiff dann eben auch ein bisschen näher an diesen Vulkan rankommt, damit das Eis dann doch letztendlich ja schmilzt.
Prinzipiell ist es natürlich schon in ihrer Origin drinnen, aber im Hörspiel kommt das nicht wirklich zutage, ja. Aber an sich ist es schon ein wichtiger Teil von ihr, ja, dass sie natürlich irgendwann auch mal die Zauberin beerbt.
Mhm. Ja. Aber da hat Dennis natürlich recht, also im Hörspiel ist es jetzt gerade zufällig, hat sie zur richtigen Zeit ihre magischen Fähigkeiten entdeckt und es wird dann auch nicht mehr, zumindest das, was ich in Erinnerung habe, auch nicht mehr so Thema. Wir hatten das natürlich schon, dass sie telepathisch verbunden ist mit dem Geist von Castle Grayskull, aber dass Thiele wirklich selber ihre Magie auch einsetzen kann oder Magie überhaupt einsetzen kann, das ist wirklich in dieser Folge zum ersten Mal so.
Und ich glaube, so richtig helfen tut sie dann auch später nicht, denn sie wird entführt vom Eisvogel, wird geschnappt und hier auch, man sucht ein Opfer und sucht sich wieder Thiele aus. Thiele wird dann ins Wasser geschmissen letztendlich und auch hier habe ich meine Gedanken wieder kreisen lassen und mir gedacht, eigentlich Glück gehabt, liebe Thiele, dass du nicht irgendwie vor auf dem Eis gelandet bist, ja. Oder? Oder in der Lava oder im kochenden Wasser oder ich weiß nicht, vielleicht hat sie genau irgendwie wohltemperiertes Wasser erwischt, wie in der Therme und deswegen ist sie irgendwie nachgesprungen. Gelandet, oder? Ja, vielleicht ist sie auch deswegen nachgesprungen. Ne? Oh, super, wieder Therme mit Thiele.
28 chillen. Grad warmes Wasser.
Endlich mal Entspannung in diesem Plot.
Ja, also das ist für mich halt wieder dann genau der Gegensatz, also wie sie im Wasser landet, da ist sie dann wirklich, da weiß sie sich gar nicht zu helfen. Also ich glaube, sie kann zwar schwimmen, aber man hört es an ihrer Stimme oder so ständig irgendwie um Luft ringend und He-Man, da sind überall Haie, hilf mir. Also da wirklich auch sehr, wie soll ich sagen, das wird man sich auch von einer Befehlshaberin der königlichen Leibwache, ja, von einer Tochter des Geistes von Castle Grayskull, wird man sich das nicht erwarten, dass sie einfach so da die Nerven wegschmeißt und da erwartet man sich schon, die muss halt einfach, ja, die Situation zur Kenntnis nehmen und dann mit He-Man gemeinsam gegen die Haie kämpfen.
So ist es. Verschwinde, du Teufel, sagt He-Man zum Hai. Und Dennis, mein Lieber, wie schaut's aus? Heel gegen Heel ist immer so eine Sache, oder? Auch im Gefiert von WWE oder wo auch immer. Skeletor gegen Merman.
Ja, du hast ja meistens dann, dass dann ein Heel dann doch eher das Babyface ist. Einer ist dann doch eher den man mag. Und hier auch zum Ende raus haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge, die ihr besprochen habt, Skeletors Sieg, wo er auch so ein bisschen zeigt, okay, er hat, es geht ihm jetzt doch nicht nur drum, ne, alles zu vernichten, sondern er kann hier auch seine Freunde retten und so weiter. Also ich glaube, Skeletor, das ist ja schon so der Liebe unter den Bösen. Ne? Deswegen, auch wenn man die Frage stellt, He-Man oder Skeletor, die meisten sagen, oh, Skeletor mag ich lieber, weil He-Man so dieses ganz klare Babyface ist, ne? Dieser Milchbubi in Anführungszeichen, der John Cena, der Master of the Universe Figuren. Und der Skeletor, das ist dann eher hier so wahrscheinlich so der Stone Cold Steve Austin oder sowas. Und dementsprechend er dann mit Merman, wie sie hier auf dieser Eisplatte sind, auch wieder. Und ja, ähnlich wie ja auch in der einen Folge, wo er dann in der Wespenfolge, wo sie dann im Wasser einfach den Fluss runtergetrieben werden, was ja auch so ein offenes Ende ist. Und genauso hat man es ihr auch. Und ich glaube, da als Kind hat man auch, wo ihr sagt vorhin, das wird gar nicht aufgelöst. Ich glaube, als Kind bist du dann so, ja, der Skeletor, was soll dem passieren? Ne? Also ich habe ja schon im Laden gesehen, es gibt noch drei neue Folgen. Also der wird hier schon nicht tot sein. Und ja, ähnlich wie der Coyote, ne? Der Coyote, dann fällt ihm der Amboss auf den Kopf und so weiter, aber man weiß, am nächsten Tag hat er einen neuen Plan und genau, ist wieder da.
Ja, das macht Skeletor einfach auch so sympathisch, wie du es gesagt hast, oder? Weil er nicht nur das Böse verkörpert, sondern auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, diesen Loser-Typ, mit dem man sich auch manchmal identifizieren kann, oder? Da haut er alles rein in seinen Plan und sagt, jawohl, und jetzt probiere ich es und jetzt bekämpfe ich He-Man und vergisst halt auf die Kleinigkeit, dass er nicht schwimmen kann und halt dann doch irgendwie auf seinen Verbündeten Merman angewiesen ist. Und
er wird ja hier, was das Schöne ist, was, glaube ich, auch diesen Skeletor-Charakter so ausmacht, dass er ist nicht hier der Doofe, also er macht in dem Sinne ja jetzt nichts großartig falsch, sondern auch, was wir bei Herr der Wespen gesagt haben, er hat eigentlich immer noch einen Plan B, wenn nicht sogar einen Plan C, also diese Pläne scheitern nicht, weil er so doof ist, sondern weil He-Man einfach noch stärker, noch schlauer ist und noch die besseren Freunde hat. Und das macht natürlich dann auch Skeletor sympathisch, dass man nicht am Ende der Folge denkt, boah, was ein Trottel, der hat's wieder verkackt, sondern nee, das hätte ja klappen können. Er hat es eigentlich ganz gut gemacht und hatte auch einen Plan, aber vielleicht, ich hab mich dann dabei erwischt, dass ich tatsächlich so dann so das Gefühl hatte, oh, hoffentlich schafft er es beim nächsten Mal.
Definitiv, ja.
Ja, aber und Passetti wieder on point, oder? Das muss man auch wieder nochmal, also ich möchte das nochmal herausstreichen, einfach dieser Peter Passetti ist einfach, der transportiert das dermaßen genial, wie diese Angst plötzlich ihn übermannt und er kommt jetzt drauf, verdammt nochmal, er ist ein Hitzkopf und er hat sich da einfach auf etwas eingelassen, was er gar nicht machen hätte sollen und er ist da plötzlich alleine und von diesem Oberbösewicht plötzlich zu diesem armen Würstchen eigentlich, dass da alleine auf der Eisscholle steht, das kann der Passetti einfach wunderschön rüberbringen. Ich liebe es.
Und in der Stimme das von einem Satz auf den anderen, oder kann er die ganze Angst dann, die er auf einmal verspürt, reinlegen. Das macht er großartig, ja. Ja, Olli, du nimmst es vorweg. Du hast am Anfang gesagt, die Szene mit Merman in der Grotte war deine Lieblingsszene. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Schlussszene mit Skeletor und Merman, die finde ich wirklich großartig. Skeletor aus vollster Enttäuschung, dass der Plan nicht funktioniert hat, machte Merman Vorwürfe, schießt sogar auf ihn. Und Merman, wir haben schon gesagt, ist auf Augenhöhe, der wehrt sich natürlich. Und Skeletor zieht dann in diesem Fall den Kürzeren. Also in dem Fall auch eine Lektion für Skeletor. Und beide machen das, die Sprecher von den Zweien machen das ganz, ganz großartig, diesen einfach, ja, das so zu transportieren, wie sich die Szene dann entwickelt. Skeletor greift Merman an und Merman gewinnt die Oberhand. Eine ganz gute Auflösung von dieser Rivalität in dieser Story.
Man muss vielleicht auch nochmal erwähnen an der Stelle, dass natürlich Merman von dem Sprecher von Kit gesprochen wird, Gottfried Kramer. Mhm. unglaublich guter Sprecher natürlich auch. Und ja, hat ein sehr trauriges Schicksal letztendlich erlitten, der Sprecher. Also der hat sich ja dann, glaube ich, aus dem Fenster gestürzt, hat sich auf jeden Fall umgebracht aufgrund von einer tragischen Liebesgeschichte eigentlich. Aber das nur so am Rande, weil es mir gerade auffällt. Aber der Sprecher natürlich unglaublich stark und ganz wichtig für diese Folge, was der hier leistet. Ganz, ganz stark. Mhm. Letzte Szene ist auf Deck nochmal. Die Gaudi auf Deck, so habe ich hier betitelt, wo dann sie wieder Späßchen treiben. Es wird sogar es wird sogar kurz geschildert, dass sie dem Skeletor da irgendwie noch zuschauen, wie er da leidet auf der Eisscholle. Aber hier im Gegensatz zu Skeletor Sieg helfen sie ihm nicht zurück, obwohl Skeletor dem He-Man da doch das Leben gerettet hat. Das finde ich persönlich unfair. Wie stehst du dazu, Dennis?
Naja, ich glaube, sie wissen, dass er hier früher oder später von einem seiner Helfer eingesammelt wird. Und ich glaube, da gönnen sie das ihm, dass er jetzt hier mal ein bisschen Angst haben muss, ein bisschen auf dieser Eisscholle vielleicht auch ein bisschen kalte Füße kriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn er aber hier, glaube ich, in großer Gefahr gewesen wäre, dann hätten unsere Freunde, die Masters of the Universe, ihm natürlich hier geholfen.
Das glaube ich auch. Das wird man auch in späteren Folgen noch mitbekommen, dass He-Man Skeletor natürlich immer hilft, wenn ganz drohende Gefahr winkt. Ja, da waren sie wohl ein bisschen sorglos und haben sich gedacht, lass mal den Skeletor doch ruhig mal abtreiben.
Genau, und zu guter Letzt, Teela nochmal etwas merkwürdig auch nochmal dargestellt. Erstens mal gibt es dann nochmal die Szene, wo Cringer dann nochmal sagt, er träumt er von Battle Cat und Orko ist seekrank und irgendwie das nochmal irgendwie da so. Ja, es sind einige merkwürdige.
Du Olli, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also Teela wird einfach immer verzweifelter, oder? Das hatten wir schon in der letzten Folge. Sie hält's einfach im Kopf nicht aus, dass sich Cringer und Adam und Orko, dass sich die unter Deck verstecken. Und sie wird immer, die Dialoge sind einfach wahnsinnig schön und enden immer damit, dass Teela sagt, das halte ich nicht aus und einfach abhaut, oder? Das zieht sich jetzt durch.
Aber diesmal könnte sie tatsächlich schwimmen gehen. Also
könnte sie machen, ja.
Wäre ja überall Wasser.
Ja. Aber sie sagt einfach, das ist zu viel. Und betont das auch so nach oben. Und ja, ich glaube, die bekommt wirklich Kopfschmerzen mittlerweile von Adam, Orko und so weiter.
Und am Schluss winkt sie doch irgendwie dem Talonfighter hinterher, denn sie glaubt, da ist He-Man drinnen. Ja, ist halt.
Ja, aber das war schon
sehr blauäugig, unsere Teela. Ja.
Aber das war schon ganz, ganz okay. Da wird ja, wie gesagt, aufgelöst oder da wird eine Erklärung geboten, wie He-Man wieder von Bord kommt. Was ich mich da bei der letzten Szene viel eher gefragt habe, wo war David Niven? Also ich meine König Randor. Weil die Schlacht ist geschlagen, die Bösen sind besiegt und dann kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Hans Peach wieder, oder? Der Captain kommt an Bord und oder man hört ihn und er sagt so, und jetzt setzen wir Kurs und ich sag mal, König Randor hat dann gar keine Szene mehr.
Na gut, Deckel drauf, Burschen. Wir sind natürlich schon wieder viel, viel länger unterwegs, als ich mir das gedacht hätte. Lieber Dennis, hast du noch Zeit für ein Fazit?
Auf jeden Fall. Also mir hat's gut gefallen. Ich hätte mich noch an mehr erinnert von der Folge, aber sie erinnerte sich auch mindestens 30 Jahre her gewesen, dass ich sie dann zum letzten Mal gehört hatte. Aber die Atmosphäre, ne? Also die Folge lebt von der Atmosphäre, war bisher auch die längste Folge unter den 14 Folgen, die es gab. 46 Minuten 32 dauerte sie. Und schönes neues Setting, das fand ich auch sehr schön, ein bisschen was Erfrischendes, man hatte den König mal und Merman auch eine sehr sympathische Rolle hier gesprochen. Ich fand, die Folge kam für mich nicht ganz an hier in Herr der Wespen ran, natürlich, ne? Also die Honigbomben-Sache Das ist schwer zu toppen. Also ich glaube, ich habe bei den beim Herr der Westen, glaube ich, 7 oder 7,5 Punkte gegeben. Ich wäre hier bei, oh ja, schon eine 7. 6,5 bis 7 auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Folge, hat Spaß gemacht. Ich würde sie nochmal hören. Mhm.
Dann werde ich da jetzt noch meine paar Worte dazu sagen. Ich finde diese Folge auch sehr gut. Der Plot ist eigentlich relativ schlüssig, prinzipiell, was es natürlich für uns ein bisschen schwieriger jetzt gemacht hat, da auch in der Analyse das Ganze auf lustige Art und Weise auseinanderzunehmen. Es gibt die Grottenszene, es gibt die Essensszene, ein paar klamaukige Sachen, aber da gibt es natürlich Folgen, wo man viel, viel mehr lachen kann. Und vor allem, wo man sich ein bisschen mehr drüber lustig machen kann. Es ist eigentlich alles recht stimmig und Atmosphäre, wie du gesagt hast, super. Sprecher natürlich wieder ganz gewaltig. Merman, seine Charakterentwicklung wird hier gut vorangebracht. Das ist auch was, was natürlich sehr, sehr toll ist. Man will ja die Leute ein bisschen oder die Figuren ein bisschen besser kennenlernen. Der Vogel kommt relativ wenig vor, für das, dass er Titelheld ist hier oder Namensgeber des Titels. Und ja, von daher würde ich der Folge dieses Mal eine 7 von 10 geben.
Da seid ihr euch einig. Ja, also ich sehe es ähnlich, wenn auch ein bisschen kritischer. Also was mir an der Folge gut gefallen hat, ist einfach neues Setting. Ja, auch neue Bösewichte werden eingeführt. Also wirklich Merman wird hier aufgebaut, haben wir schon besprochen. Auch das mit den Neptuniern und dass sie einfach mal auch gegen Meeresmonster kämpfen müssen, das passt alles ganz gut. Also die Story bringt was Neues, transportiert was Neues. Der Plot hat aber aus meiner Sicht schon ein paar große Schwächen. Einmal die Geschichte, warum kriegt Webster das nicht wirklich mit, dass Adam sich in He-Man verwandelt hat oder beziehungsweise hinterfragt das nicht mehr und auch die anderen, dass He-Man wirklich an Bord ist. Auch überhaupt, Webster wird für mich nicht ganz geklärt, was war dem sein Plan. Skeletor wusste ja gar nichts von der ganzen Geschichte und Webster hat mit den Neptuniern geredet, hat dann auch den Kurs verändert und so. Das war, da weiß man eigentlich nicht genau, mit wem Webster sozusagen kollaboriert, mit Merman oder mit Skeletor. Aber wie gesagt, Merman wird hier schon so als zweiter Antagonist aufgebaut. Das klappt in dieser Folge wirklich, wirklich sehr gut. Und was mich, zwei Sachen haben mich dann doch noch gestört. Also das eine Mal, dass halt wieder hier sehr viele Kämpfer des Bösen angekündigt wurden, die dann einfach keine Rolle gespielt haben. Evil Lyn wird wieder erwähnt, die ja schon eine sehr wesentliche Rolle gehabt hat beim Herrn der Wespen, aber hier, Skeletor sagt, er nimmt sie mit, taucht aber dann nicht auf, und auch andere. Und, ja, was ich ein bisschen schade gefunden habe, ist, dass die königliche Familie hier wirklich so ganz schwach und dekadent dargestellt wird, wie ich das nenne. Über Thiele haben wir schon gesprochen. Das macht so den Eindruck, die sind wirklich ganz verloren ohne He-Man. Was ja vielleicht auch stimmt, aber es war hier ein bisschen übertrieben, diese Weichspülerei, sage ich mal, von dem, was wir auch in den vorherigen Folgen schon besprochen haben. Diese ganze Szenerie, es wirkte alles wirklich sehr, sehr weich für mich und gar nicht mehr so wie die ersten Masters of the Universe Folgen. Genau, also von dem her würde ich im Ranking da nur eine 6 geben, eine 6 von 10. Aber ja, ich halte es da wie Dennis. Anhören werde ich mir die Folge auf jeden Fall wieder mal.
Eine 6 wird eingeloggt und zweimal, oder eine 6,5. Dennis, ist das in Ordnung? Und eine 7?
Ja, dann
haben wir einen guten Schnitt.
Genau. Ja, dann haben wir diese Folge auch analysiert und besprochen. Es folgt die lachende Brücke, Dennis. Das ist auch eine Folge, die du auf deiner Liste ganz weit oben hast. Wenn du möchtest, bist du natürlich wieder herzlich eingeladen. Gerne auch mit Nico. Und richte ihm liebe Grüße aus. Ich sag schon mal.
Werde ich auf jeden Fall machen. Werde ihm sagen, das war wieder hier ein schönes Treffen, schönes Aufeinandertreffen mit euch. Hat Spaß gemacht, hier über ein Kinderhörspiel zu sprechen aus dem Jahr 1986. Und ich glaube, wenn der HGF, wenn der wüsste, dass wir uns hier 35 Jahre später noch über seine Folgen unterhalten und die Skripte analysieren und sowas. Ich glaube, da wird er sich freuen.
HG Francis garantiert freuen, ja. Ja, und wer sagt, dass das ein Kinderhörspiel ist? Also ganz ehrlich, das möchte ich anzweifeln. Die sind Evergreens, oder? Die kann man immer hören.
Nein, aber damals war es ja, also damals wurden die, glaube ich, nicht produziert, ähnlich wie die drei Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass man damals gedacht hat, dass die in 30, 40 Jahren noch gehört werden. Die Zielgruppe war eine andere und dass man sie eben noch so toll hören kann und dass wir auch in unserem Alter, jetzt auch so Anfang, Mitte 30, dass wir trotzdem immer noch so herzhaft darüber lachen können, über die Dialoge und du Lümmel und sowas. Das zeigt ja auch, dass das einfach gut gealtert ist und dass es immer noch Spaß macht.
Bei diesen Hörspielen auf jeden Fall gelungen. Ich glaube, bei den Teletubbies oder so wird das nicht gelingen. Ja, Dennis, wir haben eine Überraschung für dich. Und zwar, du kennst ja die Honigbombenfrage am Ende unseres Podcasts. Aber die Honigbombenfolge der Herr der Wespen, die war schon vorbei. Da haben der Olli und ich, wir haben uns jetzt überlegt, wir müssen dir jetzt eine andere Frage stellen. Und zwar möchten wir hier schon ein bisschen hinführen zu Mechanek, dem galaktischen Kundschafter, der, wie wir noch hören werden in späteren Folgen, ja ein unglaublicher Siegertyp ist. Und deshalb, Dennis, möchten wir dir heute die Siegertyp-Frage stellen. Bist du bereit für die Siegertyp-Frage?
Ich bin bereit.
Und zwar will ich von dir wissen, Dennis, wer ist denn der größere Siegertyp? Ist das Anton Dreher Senior, der 1810 in Schwechat bei Wien geboren wurde und dessen hochqualitatives, untergäriges Bier einen Siegeszug rund um die Welt angetreten hat? Oder ist es Mechanek, der galaktische Kundschafter, der sogar sehen kann, was zwischen den Sternen passiert? Wer ist für dich der größere Siegertyp?
Also ich glaube, zu einem richtig großen Siegertyp gehört auch dazu, dass man nicht nur nach den Sternen greifen, sondern auch bis zu den Sternen gucken kann. Also der Mechanek, das ist, glaube ich, hier meine Wahl.
Super. Ja, wunderbar.
Das glaube ich sehr gerne. Ja, Dieter, du hast natürlich die letzten Worte, wie in jedem Podcast. Dennis, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du vielleicht sogar bei der lachenden Brücke bei der nächsten Folge schon wieder dabei bist. Denn die, hast du gesagt, gefällt dir sehr, sehr gut. Und ich werde mich verabschieden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis dann.
Ja, danke, Dennis. Und liebes Publikum, liebe Hörerschaft, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit uns gemeinsam hier das Masters-Hörspiel nochmal Revue passieren zu lassen. Und liebe Leute, wie ihr wisst, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es bei uns bei He-Man's Machtschädel.
Lebt wohl, Skeletor! Die Haie freuen sich auf dich!